Glyphosat, den Begriff haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Das ist ein ziemlich umstrittenes Pflanzenschutzmittel. Und woran denkt ihr, wenn ihr Glyphosat hört? An was Künstliches, Giftiges, das die Umwelt kaputt macht? Oder eher an was Gutes, weil Glyphosat die Ernte verbessert und wir dadurch genug zu essen haben? Ein und dasselbe Thema, zwei völlig gegensätzliche Perspektiven. Oder man könnte auch sagen, zwei völlig verschiedene Narrative. Die Themen Natur und Klima sind ein gutes Beispiel für den sprachlichen Kampf um die Deutungshoheit. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Das hängt völlig davon ab, wer die Debatte mit seiner Sicht der Dinge prägt und welche Erzählungen sich durchsetzen. Klar, Dinge wie die Erderwärmung oder das Artensterben sind Fakten. Das kann man objektiv messen. Aber welche Schlüsse man daraus zieht, wie man das Ganze einordnet, das bleibt subjektiv. Anders ausgedrückt, wir müssen darüber sprechen, wie wir über Ökologie reden. Denn das bestimmt, wie uns die Welt erscheint. Wir beschäftigen uns in dieser Folge des Forschungsquartetts mit sozialwissenschaftlicher Forschung zu Narrativen und wie die unser Bild der Wirklichkeit prägen. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Politik ist ein echtes Schlachtfeld unterschiedlicher Narrative. Ein gutes Beispiel dafür ist das Thema Chemikalien. Neue Substanzen werden von der EU nämlich einer Risikobewertung unterzogen. Da liegt es nahe, dass die Hersteller sich eine möglichst freundliche Bewertung wünschen. Und weil ständig neue Chemikalien entwickelt werden, kommt die zuständige Behörde kaum mit den Überprüfungen hinterher. Wie läuft der Diskurs darüber ab? Hier kommt die sozialwissenschaftliche Forschung zu Narrativen ins Spiel. Für die interessiert sich auch der Wirtschaftssoziologe Henry Hempel vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er hat sich intensiv mit der Chemikalienbewertung in der EU beschäftigt und mit den Erzählungen, die rund um das Thema kursieren. Mein Kollege Johannes Schmidt hat mit Henry Hempel gesprochen und ihn zu Anfang gefragt, Diskurs und Narrative, was bedeutet das eigentlich?
Diskurs kann als eine Summe von themenbezogenen kommunikativen Interaktionen zwischen Menschen verstanden werden. Und Narrative in diesem Kontext kann dann eine Teilmenge von diesen übergreifenden Diskursen sein. Und Narrative können sein eine Geschichte oder eine Erzählung, die soziale oder physische Phänomene eine Bedeutung zuschreibt, in denen sie eine Abfolge von Ereignissen und Handlungen verbindet und dabei bei dieser Abfolge von Ereignissen Probleme, Akteure oder Ereignisse einbezieht, ausschließt oder hervorhebt und somit eine Interpretation von eben Wirklichkeit aus der individuellen Perspektive darbietet.
Ja, können Sie uns vielleicht da mal ein konkretes Beispiel geben? Ich nehme einfach mal den Diskurs zum Beispiel rund um Glyphosat. Das ist eine Chemikalie, von der wahrscheinlich viele Menschen schon mal gehört haben. Ist ein Pflanzenschutzmittel, ein ziemlich umstrittenes Pflanzenschutzmittel. Können Sie es vielleicht mal diese Diskursidee, diesen Diskursbegriff am Beispiel Glyphosat einfach mal so ein bisschen veranschaulichen?
Ich kann das quasi anwenden auf den Fall des Glyphosats. Und zwar vielleicht kurz zum Kontext, was wir bisher gemacht haben. Wir haben viele Workshops und Interviews durchgeführt mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren auf der politischen Ebene von Chemikalienpolitik. Das können zum Beispiel sein NGOs, Industrieverbände, Industrie, Unternehmen, Regulierung, also Gesetzgebung, auch Agenturen wie die Umweltbundesagentur oder das Bundesinstitut für Risikobewertung oder eben auch andere Forschungseinrichtungen. Wir haben da auf deutscher Ebene und jetzt auch, also sehr vor kurzer Zeit erst, haben wir auch auf EU-Ebene Workshops durchgeführt und eben auch Interviews. Und da sind uns bei der Analyse und Identifikation von Narrativen sind uns zwei sehr starke Narrative eben aufgefallen, beziehungsweise haben wir identifiziert. Und beim Kontext von Glyphosat könnte das so eine Art von Abwägung sein. Auf der einen Seite eben der Umweltschutz, dass man sagt, ich kenne mich im konkreten Fall von Glyphosat nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass da Umweltverbände sagen, dass es da eben umweltschädlich sein kann. Und auf der anderen Seite so Bauernverbände, die eben sagen, wir brauchen Glyphosat für unsere, als Pflanzenschutzmittel, um eben unsere Erträge zu erhöhen. Also eben so ein wirtschaftliches Argument. Und in diesem Kontext könnte das dann eben sein, wir haben ein Narrativ eben Umweltverschmutzung, Umweltbelastung, was sich eben gegen Glyphosat ausspricht, weil die negativen Konsequenzen von Glyphosat, ich weiß nicht, dass es vielleicht irgendwie ins Trinkwasser gehen kann oder dass es eben in den Böden bleibt oder die Qualität der Böden verschlechtert, dass das negativer liegt als ein potenzieller Ertrag eines einzelnen Bauern oder eines Unternehmens. Und eben auf der anderen Seite wird dann eben im Wettbewerbsnarrativ oder eben im wirtschaftlichen Narrativ wird dann eben darauf hingewiesen, okay, wir müssen unsere Erträge erhöhen, wir müssen ja auch irgendwie Nahrung herstellen, deswegen brauchen wir Glyphosat. Also kurzum eben so ein Kampf zwischen so einem Umweltnarrativ versus einem Wirtschaftsnarrativ.
Wie läuft das denn in der EU? Sie haben sich damit beschäftigt, wenn neue Chemikalien auf den Markt kommen sollen und sollen zugelassen werden. Ich habe Ihre Papers gelesen, wo es eben um die Frage geht, wie sich die verschiedenen Interessengruppen miteinander einigen, wenn es um die Risikobewertung von Chemikalien geht. Und Sie schreiben da, dass sich die unterschiedlichen Interessengruppen einig darin sind, dass es neue Ansätze zur Einigung braucht. New Approach Methodologies. Um welche Einigung geht es da und wie läuft das ab?
Auf der EU-Ebene gibt es viele verschiedene Gesetze, zentrale Gesetze zur Zulassung einer Chemikalie. Ein sehr zentrales dabei ist die REACH-Verordnung. Die ist in allen EU-Mitgliedstaaten flächendeckend gültig. REACH steht für die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, ich würde gerne Chemikalie XY auf dem EU-Markt produzieren oder importieren lassen, dann muss ich eben so ein Registrierungsdossier ausfüllen und das bei der Europäischen Chemikalienagentur oder auf nationaler Ebene eben einreichen. Und dann kommt es eben von Behördenseite zu Bewertungs- und zu Zulassungsprozessen. Also das ist eben das E und das A in REACH, also die Bewertung und Zulassung. Und eine relativ zentrale Kritik dabei ist von vielen verschiedenen Seiten, da kommt dann eben auch die Risikobewertung ins Spiel, dass dieser Teil eben sehr, sehr lange dauert. Also da reden wir über Zeiträume von 20 plus Jahren. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn wir eben so einen langen Zeitraum haben, dass potenziell gefährliche Chemikalien im freien Umlauf sind, dann kann das eben aus einer Wettbewerbsperspektive, aus einer Unternehmensperspektive eben einfach zu Rechtsunsicherheit führen. Die Unternehmen sind eben unzufrieden, wenn sie nicht wissen, okay, wird meine Chemikalie verboten oder nicht. Und eben von so einer Umweltperspektive ist es dann problematisch, wenn man potenziell gesundheitsschädliche Stoffe auf dem Markt sind und aber sie nicht runtergenommen werden, weil eben diese Bewertungs- und Zulassungsprozesse einen sehr, sehr langen Zeitraum in Anspruch nehmen.
Ja, und Sie schreiben, dass alle Interessengruppen, die in diesem Prozess beteiligt sind, also zum Beispiel die Industrie, die Sie gerade schon genannt haben, die neue Stoffe entwickelt, Umweltverbände, die Politik, sich darin einig sind, dass es eben diese neuen Methoden, diesen New Approach braucht. Was kann denn die sozialwissenschaftliche Forschung da beitragen? Was ist Ihre Idee in dem Zusammenhang?
Vielleicht kurz zu diesen New Approach Methodologies oder also diese NAMs, wie man auch im Fachjargon sagt. Da geht es eben darum, dass die Zulassungsverfahren und die Bewertungsverfahren eben teilweise sehr, sehr lang dauern. Und ein Grund dafür ist, dass dafür eben noch Tierversuche eingesetzt werden. Und Tierversuche haben natürlich ethische Fragestellungen, aber auch ich sag mal, vom Outcome her, oder von der Aussagekraft her eines Tierversuches, ist das teilweise auch sehr stark kritisiert in der Fachwelt. Und Sie fragen nach der Rolle der Sozialwissenschaft. Wir haben viele Workshops jetzt mittlerweile durchgeführt die diese Interessensgruppen, NGOs, Industrie, Regulierung, andere Forschungseinrichtungen eben zusammenführen und in den Austausch bringen. Und gerade erst letzte Woche hatten wir einen Workshop in Brüssel und da hatte ich die Rückmeldung bekommen, dass diese Zusammenführung dieser unterschiedlichen Stakeholder oder beteiligten Gruppen einfach sehr oft nicht stattfindet. Also es findet eine Diskussion innerhalb der eigenen, ja, im Englischen sagt man so Echo Chamber, so Echokammer statt. Aber es braucht eben vermehrt einen Austausch zwischen den Stakeholder-Gruppen, weil wenn man Positionspapiere liest, können natürlich diese Aussagen sehr verschärft wirken oder sehr unversöhnlich wirken. Aber wenn man sich zusammen in einen Raum setzt und darüber spricht, kann das natürlich zur, ja, zur Lösungsfindung zu beitragen.
Haben Sie den Eindruck, dass diese Erkenntnis auf EU-Ebene schon gereift ist? Also gibt es da eine große Offenheit für diese neuen methodischen Ansätze, mit denen Sie sich beschäftigen? Oder ist es immer noch vor allem ein Hauen und Stechen der unterschiedlichen Interessengruppen? Weil ich sag mal, die Chemieindustrie hat ja zum Beispiel kein großes Interesse daran, die Umweltverbände mit einzubeziehen. Oder täusche ich mich da?
Das würde mir schwerfallen, das pauschal so zu sagen. Ich hätte eher den Eindruck, dass das große Hauen und Stechen, wie Sie es nennen, jetzt losgeht, weil für das Ende diesen Jahres von der Europäischen Kommission eine große Gesetzesänderung eben von dieser REACH-Regulierung angekündigt wurde. Und ich war letzte Woche in Brüssel, auch diese Woche noch, habe da auch Interviews geführt. Und aktuell, dadurch, dass noch so ein bisschen unklar ist, wie diese REACH-Reform oder die Revision von REACH aussehen wird, haben sich die unterschiedlichen Gruppen eher noch verhalten gezeigt, im Sinne von, sie können noch nicht so wirklich abschätzen, in welche Richtung es gehen soll. Es war jetzt vor circa 2 Wochen, gab es so ein High-Level-Meeting auf EU-Level. Da hat die Kommission erste Ideen vorgestellt. Da gab es eben Kritik, zum Beispiel von der Industrie, dass das veraltete Ideen sind, die vor 3 Jahren schon mal diskutiert wurden. Und ja, wie gesagt, das große Hauen und Stechen um eben diese REACH-Reform, ich glaube, das läuft sich so langsam warm, war so mein Eindruck aus den Gesprächen. Und wie gesagt, zum Ende des Jahres soll die große Reform kommen oder zumindest ein erster Vorschlag soll veröffentlicht werden. Und mir wurde auch gesagt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Europäischen Parlaments, dass es dann, sobald eben dieser erste Vorschlag auf dem Tisch liegt, dass es dann so richtig losgeht.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Haben Sie noch was, was Sie noch hinzufügen wollen, einen Punkt, der unbedingt noch rein muss?
Ich finde es wichtig, eben in einem sehr technischen Bereich, wie man Chemie, Chemikalienforschung erstmal einordnen würde, nicht zu vergessen, dass es eben Leute sind, die daran arbeiten und dass das eben kein objektiver, rein naturwissenschaftlicher Prozess ist, sondern dass es auch da darauf ankommt, mit wem kommt man in der Zusammenarbeit gut zurecht, mit wem hat man gute Kommunikationskanäle. Und deswegen würde ich da gerne einfach appellieren daran, wie ich es eben schon meinte, dass auch wenn die Stakeholdergruppen unterschiedlicher Auffassung sein mögen, dass man trotzdem nicht die Tür zueinander verschließt und den Kommunikationskanal offen hält.
Das sagt der Wirtschaftssoziologe Henry Hempel vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Detektor FM-Redakteur Johannes Schmidt hat mit ihm über die Narrative in der Umweltpolitik gesprochen. Vielen Dank für das Interview. Wie wir die Welt wahrnehmen, hat viel damit zu tun, wie wir über sie reden. Das Beispiel Chemikalien zeigt das ganz gut. Sozialwissenschaftler wie Henry Hempel suchen nach neuen Formen des Diskurses, damit wir solche strittigen Themen nicht nur schwarz-weiß sehen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom Forschungsquartett. Vielen Dank nochmal an Henry Hempel vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und an meinen Kollegen Johannes Schmidt, der für diese Folge mit mir die Redaktion übernommen hat. Und auch vielen Dank an euch natürlich fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, schaltet gerne nächste Woche wieder ein und folgt dem Forschungsquartett in eurer liebsten Podcast-App. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Bis nächsten Donnerstag.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.